über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Folge 7, denn wir haben heute eine absolute Premiere, denn unser Gast heute, der ist nicht nur unser Gast, was ja schon eine Ehre an sich ist, sondern er ist heute auch unser Geburtstagskind und das ist niemand Geringeres als der John, der Jonathan. Hallo!
Hallo Dennis, vielen Dank.
Schön, dass du dir an deinem Ehrentag Zeit genommen hast. Ist ja nicht selbstverständlich. Es gab schon gerade hier eine kleine Geschenkübergabe. Warst du zufrieden? Bist du von deinen Kollegen und Kolleginnen hier in der Elbphilharmonie reichlich beschenkt worden?
Ja, bin ich natürlich. Also abgesehen davon, dass ganz, ganz viele Kollegen auch an mich gedacht haben heute, auch ein Geschenk zu erhalten, wo einfach viele Namen unterschrieben haben, wo Überraschungen dabei waren, wo man sich gedacht hat, der hätte... Oh, jetzt sind wir jetzt raus. Dass er nicht dazu beiträgt. Ja. Also natürlich ist mir die Karte am wichtigsten gewesen. So viele Namen zu sehen, das macht das Herz dann doch schon auf.
Da erinnert man sich dann auch nochmal, ach, der arbeitet ja auch noch hier, ne? Ist ja dann auch mal eine gute...
Nein, so ist es nicht. Ich kenne schon alle Kollegen. Also wir arbeiten ja sehr, sehr eng miteinander, also in allen Etagen. Dementsprechend freut man sich sehr, dass Leute an einen denken.
Genau, denn Jonathan ist hier bei uns, wie ihr schon sicherlich gemerkt habt, in der Elbphilharmonie bei Störtebeker auch mit mir tätig. Seit jetzt fast 7 Jahren, Jonathan, arbeiten wir jetzt hier schon zusammen. Im November ist ja dann offizielles Jubiläum der Eröffnung auch hier. Ne? 5. November 2016 haben wir eröffnet, also es geht auf die 7 Jahre zu. Jonathan, aktuell bist du bei uns als F&B-Manager tätig. Und ja. Was ist ein F&B-Manager, was macht der?
Gut, F&B sagt der Name an sich schon, das ist Food- und Beverage-Bereich. Ich sorge dafür, dass reibungslose Abläufe sind, auch mit den Kalkulationen, Essen, also Speisen, Getränke, Rezeptoren. Also sehr zahlenlastiges, sehr zahlenlastige Aufgaben. Aber dadurch, dass ich auch noch im Servicebereich mit tätig bin, also dass der Operations-Teil ist mir auch noch zugewiesen. Dementsprechend sehe ich auch mal, wie die Gäste auf unsere Angebote reagieren, auf die Biere reagieren, die korrespondierenden Speisen zu den Bieren, zu den Biercocktails etc. Und auch reguläre Cocktails natürlich auch. Wir sind ja offen für alle. Und dementsprechend kann ich sozusagen die Angebotspalette auch dementsprechend anpassen, wie die Gäste drauf reagieren, was kommt gut an, was kommt nicht gut an.
Ja, und du hast schon richtig gesagt, Biercocktails wird natürlich heute auch unser Thema sein, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Kann man ein bisschen sagen, du bist hier so ein bisschen das Mädchen für alles, denn die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt hier als Zuhörer, als Zuhörerin zu uns kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass du hier bist, also gefühlt bist du ja 8 Tage die Woche tatsächlich auch hier. Also wenn ihr vorbeikommt und sagt, ist eigentlich dieser nette Jonathan da, den ich im Podcast gehört habe, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du da bist.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, abgesehen im Oktober tatsächlich ja. Gönne ich mir den Jahresurlaub in Asien, dementsprechend bin ich eigentlich den ganzen Oktober nicht da. Nicht eigentlich, sondern auch uneigentlich, also ich bin nicht im Land. Aber ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, vor allem an starken Tagen wie Freitagen, Samstagen, Sonntagen, je nach Konzertlage oder je nach Reservierungslage, dass ich auch am Sonntag da bin, weil ich eigentlich schon immer vor Ort sein möchte, wenn was los ist.
Weil die meisten kennen es wahrscheinlich auch von ihrem Job, wenn Sachen passieren, wie zum Beispiel in unserem Fall irgendwie die Kasse fällt aus oder es können Gutscheine nicht gebucht werden. Das passiert natürlich nie dann, wenn wenig los ist, sondern das passiert natürlich immer dann, wenn viel los ist. Und Jonathan, du hast ja angefangen hier bei uns als Barchef. Und ja. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Hast du da eine Ausbildung gemacht? Was hat dich hier hingeführt zu Störtebeker dann?
Also zu Störtebeker hat mich eine ganz, ganz interessante Reise geführt. Ich habe in der Gastronomie also ich habe den Beruf tatsächlich fachlich so nicht gelernt, aber ich hatte immer den Anspruch an mich, wenn ich eine Tätigkeit habe, dass man sich so weit informiert oder so versiert ist, dass man nie eine peinliche Situation vom Gast hat, dass man Fragen nicht beantworten kann oder der Gast merkt, er ist nicht ganz vom Fach. Das war immer ein innerstes Bedürfnis. Ich habe studiert tatsächlich, also Politikwissenschaften mit BWL und Juraanteil, habe aber während des Studiums, weil doch sehr trockenes und sehr leseintensives Studium ist, nach einem Hobby gesucht und das ist tatsächlich die Fotografie. das heißt, noch einen kreativen Part mit reinzunehmen, um seinen Horizont auch zu erweitern. Ja. Und dementsprechend bin ich nach dem Studium erstmal in der Gastronomie geblieben, um einfach aus praktischen Gründen Grundkosten zu decken, ja. Aber gleichzeitig der neuen Leidenschaft der Fotografie mit Schwerpunkt Mode und Porträt nachzugehen und sozusagen ein Gewerbe dann zu betreiben.
Ja, okay. Und über welche Station hat es dich dann hierhin zum Barchef geführt?
Genau, ich hatte damals im East gearbeitet. Die East Group ist in Hamburg relativ bekannt. Und mir wurde irgendwann die Barchefstelle hier angeboten, als es hieß, die Störtebeker Elbphilharmonie macht auf. Und das habe ich auch dankend angenommen.
War das deine erste Eröffnung in dem Sinne?
In dem Sinne war es meine erste Eröffnung, ja.
Kannst du dich da noch dran zurückerinnern, wie aufregend, wie stressig war das dann, so eine komplett neue Karte zu schreiben, die Mitarbeiter einzuarbeiten? Ich erinnere mich ja noch, ich habe so ein bisschen den Bierpart übernommen. Ich habe die Mitarbeiter in der kurzen Zeit, die wir hatten, geschult, so gut es geht, was das Thema Bier angeht. Aber
ja,
ich wusste halt, welche Biere es gibt. Du weißt natürlich auch, okay, wir werden irgendwas mit Gin, wir werden was mit Wodka und wir werden was mit Whisky haben. Ja. Aber so eine ganze Karte und alles zu machen,
das ist ja schon was. Es war schon eine harte Arbeit, aber letztendlich, egal welche Gastronomie man, glaube ich, eröffnet, es gibt einfach Standards, die jede gute Bar hat. Natürlich war der interessante Part hier, dass wir natürlich durch die Vielfalt der Brauspezialitäten dann natürlich noch viel größeres Fenster haben. Mhm. Weil jede reguläre Bar hat ein Pilz, ein Weizen. Das war's. Aber dass wir alleine schon, wir sind damals, glaube ich, gestartet mit 16 Bieren vom Hahn. Da hat sich natürlich nochmal eine neue Welt auch für mich eröffnet. Ich habe im Vorwege, bevor wir hier eröffnet haben, den Bierbotschafter noch gemacht in Stralsund, um mich natürlich auch weiter in diese Thematik ein. Weil das Bier, muss ich ehrlich sagen, war völliges Neuland für mich.
Aber so geht's ja vielen, ne? Und ich habe noch das vor meinem inneren Auge das Gruppenfoto von euch, wo ihr da euren Bierbotschafter gemacht habt. Julian und
Ina Lena damals, die damalige Restaurantleitung, dann der Sous-Chef.
Manuel.
Manuel, genau. Ja, also wir waren eine wirklich witzige, es war eine sehr schöne und witzige Erfahrung, weil natürlich überwiegend Abteilungsleiter erstmal zu dieser Erstschulung eingeladen wurden. So hat man sich natürlich als Abteilungsleiter-Team auch kennengelernt, wenn man eine gesamte Woche verbringt. Und dementsprechend sind wir hier gestartet.
Ja, und die Idee war ja wahrscheinlich von Anfang an klar, du hast schon gesagt, die Auswahl der Störtebeker Brauspezialitäten so groß, dass man das auch irgendwie kombiniert, ne? Dass man nicht sagt, pass auf, wir machen eine Barkarte auf der einen Seite und wir schenken die Brauspezialitäten aus, sondern da war wahrscheinlich relativ schnell die Idee dann auch geboren, wir könnten das Ganze doch auch kombinieren und könnten Biercocktails machen.
Ja, es war tatsächlich, auf die Idee bin ich natürlich vorher schon gekommen, das war klar, man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ja. Aber ein Teil der Bierbotschafterprüfung ist ja auch eine Präsentation und dementsprechend konnte ich dann auch schon dort vor Ort, bevor wir hier eröffnet haben, die ein, zwei Cocktails ausprobieren und mir schon mal das Feedback von bieraffinen Menschen sozusagen schon mal einzuholen, um dann zu wissen, in welche Richtung geht man, kommt es gut an, kommt es nicht gut an.
Das heißt, was macht einen guten Biercocktail aus nach deiner Ansicht, was denkst du, was ist
also
wichtig?
Also meiner Meinung nach, also es geht per se nicht nur zwingend um Biercocktail, sondern wie jeder Cocktail. Man entscheidet sich für eine Richtung, eine Geschmacksrichtung, die man entweder unterstützt, komplementär aufbaut oder halt überrascht. Also diese drei Wege gehe ich immer. Ja. Natürlich bei den Brauspezialitäten ist das so, dass die Hauptgeschmacksrichtung vorgegeben ist. Mhm. Nehmen wir das Baltiklager, die Karamellnote, das ist natürlich die dominante Note. Da kann man drum herum bauen. Mhm. Und wir hatten auch Cocktails gehabt, die dann entweder das unterstützt haben, die Karamellnote rausgeholt haben oder, was ja jeder heute kennt, zum Beispiel eine Salznote mit reingebracht haben. Ja. Dann hat man diese Karamellsalz. Ja, wie beim Atlantic Ale, die Zitrusnote, dass man das unterstützt oder durch Süße dann nochmal ausgleicht.
Ja, also dieses, was man aus der Küche auch kennt, ne? Süß-sauer oder eben...
Genau, es sind immer entweder ergänzende Geschmacksrichtung oder komplementäre Geschmacksrichtung.
Ja, und wie war das am Anfang? Wir sind ja jetzt mittlerweile auch, ne, 2023, da ist das Thema Bier und auch wir hier natürlich in der Elbphilharmonie schon deutlich etablierter. Die Leute kennen es und haben sich dran gewöhnt. Hast du noch Erinnerungen an die ersten Rückmeldungen 2016, wo Biercocktails ja doch noch sehr, sehr, sehr neu waren für die Leute?
Ja, die Grundidee war von mir, Biercocktails sozusagen mit anzubieten, um dieses Bier-Image, was Bier generell hat, weil derjenige, der kein Bier trinkt, sich mit der Thematik nicht auskennt, ja immer nur gewisse grüne Flaschen kennt, um die da ranzuführen. Das hat, dass ein Gast, der auch kein Biertrinker ist, erstmal den Cocktail probiert und dann sagt, oh, das würde mich ja interessieren, wie die Grundzutat das Bier an sich schmeckt. Das war die Grundidee eigentlich auch der Biercocktails, um die Leute auf nette Art und Weise sozusagen an die Biere heranzuführen. Ja. Weil man kann immer sagen, ja, probieren Sie doch mal, das wird schon schmecken. Mhm. Es ist besser, wenn man sozusagen die Leute ein wenig austrickst, indem man den Cocktail serviert und sagt, oh, das ist ja toll, das schmeckt ja super. Ja. Und dann sagt man, ja, aber der Hauptgeschmacksgeber ist das Bier. Ja. Und dann öffnen sie sich halt natürlich auch dem Bier gegenüber.
Wobei man natürlich sagen muss, das ist jetzt hier keine klassische, sag ich mal, kein klassischer Brewpub, ne, wo die Leute natürlich hingehen und sagen, oh, ich will jetzt ein Bier trinken, sondern wir haben natürlich hier auch viele Gäste, internationale Gäste und Konzertbesucher im Haus, die jetzt nicht reingehen, weil Störtebeker dran steht und sie die Marke schon kennen, sondern die reingehen, weil sie halt eben in der Elbphilharmonie sind und dann natürlich vollkommen richtig, wie Jonathan schon sagt, dann auch teilweise erstmal so gar keine Biertrinker sind und dann eine schöne Möglichkeit auf jeden Fall, die da drüber heranzuführen. Das heißt, wie viele unterschiedliche Biercocktails haben wir hier so typischerweise auf der Karte? Wie viel?
Also mittlerweile haben wir es ein wenig reduziert, dadurch, dass wir die Biere im offenen Ausschank auch reduziert haben, haben wir es ein wenig reduziert. Wir sind, glaube ich, aktuell bei 4. Und die sind also so breit gefächert, dass man die sowohl zum Aperitif trinken kann, Digestive. Also es ist für jede Richtung was dabei.
Ja, also man kann quasi auch eine komplette Menübegleitung könnte man auch machen mit Biercocktails, ne? Wir hätten für
theoretisch ja. Also je nach wie viele Gänge die Personen essen. Also wenn die sich entscheiden sollten, aus den Vorspeisen 3 Gänge zu machen und dann bei den Hauptgängen auch noch, dann wird es halt tatsächlich
ein wenig knapp. Wenn wir jetzt das klassische Dreigangmenü mal bei uns im
Restaurant machen. Da könnte man immer was empfehlen.
Könnte man immer einen Biercocktail auf jeden Fall dazu machen. Bevor wir gleich probieren, habe ich mir hier noch ein paar allgemeine Fragen auch zum Thema Cocktails, Biercocktails aufgeschrieben. Zum einen, das werden wahrscheinlich die meisten kennen, eins der berühmtesten Filmzitate. Und zwar, Jonathan trinkt ja James Bond immer sein Martini, trinkt er geschüttelt, nicht gerührt. Warum? Was ist der Unterschied?
Also Martini-Cocktail, also den James Bond-Martini, der ist auf Wodka-Basis. Mhm. Und Wodka hat sowohl Ethanol, also Alkohol, als auch Geschmacksmoleküle. Die Geschmacksmoleküle sind größer als die Alkoholmoleküle. Und dadurch, dass man schüttelt, gehen die kleinen Moleküle nach unten, die Geschmacksmoleküle nach oben. Dementsprechend, wenn man es eilig hat, bei James Bond hat es ja immer eilig, hat er den perfekten Geschmack
von Anfang an.
Von Anfang an und nicht erst über längere Zeit. Aber meine persönliche Interpretation dieses Zitats ist gar nicht, dass es geschüttelt ist und nicht gerührt, weil er es so eilig hat, sondern er hat den auch immer, das weiß ich noch, eiskalt bestellt. Wenn man es shaket, also wenn man es schüttelt, dann wird das Getränk schneller kalt.
Ah, okay. Weil einfach es wird mit Eis im Shaker halt
genau
gemacht, ne?
Es wird ja meistens mit einem Metallshaker. Das heißt, es zieht schnell Kälte.
Ja.
Und wenn man eh keine Zeit hat, möchte man ja auch ein kaltes Getränk haben. Ja. Dementsprechend wird es geschüttelt. Aber das ist, glaube ich, meine persönliche Ansicht.
Generell beim Bier ist es ja auch so, das wird ja auch hier zum Beispiel gemacht, dass wir unterschiedliche Biere bei unterschiedlichen Temperaturen servieren. Ist es bei Cocktails, bei Spirituosen ähnlich? Also klar, ein Whisky trinkt man jetzt, typischerweise wird der jetzt hier nicht gekühlt. Aber gibt es Cocktails oder generell Spirituosen, die wir kälter servieren als andere? Also ich kenne zum Beispiel Jägermeister oft. Es kommt ja auch so Eisshots, kann man das sogar in manchen Locations trinken und sowas. Wie ist das generell bei Spirituosen?
Ja, bei Jägermeister ist es, gut, ohne jetzt Jägermeister schlecht darstellen zu lassen, wie soll ich es formulieren? Aber viele Getränke, je kälter ein Getränk ist, desto weniger Geschmacksnoten hat es. Oder es werden gewisse Aromen unterdrückt. Also nehmen wir jetzt mal dieses Jägermeister. Beispiel, man trinkt den eiskalt oder man trinkt ihn lauwarm mit Zimmertemperatur. Kann der eine oder andere auch mögen, aber da kommen natürlich die ganzen Mazerate bei Jägermeister raus und dementsprechend ist es vielleicht für die meisten, weil Jägermeister ja auch ein relativ bekanntes Partygetränk ist, damit sind die Leute überfordert.
Ja.
Ein Whisky zum Beispiel oder so wie damals unser Scotch Ale, was wir vom Hahn hatten, hatte ja auch eine höhere Temperatur, damit alle Geschmacksnoten, die relevant für die jeweilige Spirituose oder das Getränk sind, halt auch rauskommen.
Ja.
Champagner, auch wenn es gerne gemacht wird mit gefrosteten Gläsern, würde ich persönlich auch nicht, Ich würde Gläser kühlen, aber nicht frosten.
Okay.
Weil die Aromen des Champagners nicht so gut durchkommen bei gefrosteten Gläsern.
Ja.
Alles, was, man kann immer davon ausgehen, alles, was kalt ist, hat weniger Geschmack. Mhm. Das ist so die Grundregel.
Ja. Ein Thema hast du gerade schon selber gesagt, das passende Glas habe ich mir nämlich hier auch aufgeschrieben. Ich bin auch großer Gläserfan. Das geht so weit, dass ich regelmäßig einmal im halben Jahr von meiner Frau Ärger kriege und dann muss ich Gläser aussortieren. Wie ist es hier bei uns und wie ist es generell mit der, also man kennt ja so die Champagner, es gibt ja eine Champagner-Schale tatsächlich auch, ne? Es gibt aber eigentlich dann auch die Sektflöte und wir haben ja hier wirklich die schönsten Gläser, die man sich so vorstellen kann, die Tage erst gesehen, da saß hier auch ein Pärchen in der Bar, schön am Fenster, hat über den Hafen geguckt und Reinhold hat dann Cocktails rausgebracht. Das waren so schöne Gläser, wo ich schon gedacht habe, also das ist schon, das Auge trinkt ja dann auch mit. Wie wichtig ist auch die Glasform?
Also beim Champagner zum Beispiel ist die klassische Form dieses bauchigere, also diese große, die man jetzt heutzutage als Cocktailschalen kennt, ist tatsächlich für einen Champagner nicht ganz so ideal, weil je mehr Oberfläche, desto schneller verflüchtigt sich auch die Kohlensäure, was auch ein wesentlicher Bestandteil für den Champagner ist. Mhm. Heutzutage, wir leben in einer Social-Media-Welt, sehr geprägt von Visualität, müssen die Cocktails auch optisch ansehnlich sein und postbar sein, sage ich jetzt mal.
Instagrammable.
Genau, Instagrammable. Dass man sich teilweise für interessante Glasdesigns entscheidet, aber im Regelfall es unwesentlich für den Geschmack ist.
Das heißt, achtet auf jeden Fall mal drauf, ne, wenn ihr Gläser kriegt. Beim Bier ist es ja ähnlich. Ne? Wir haben hier bei Störtebeker die schönen Samengläser, die Segelgläser. Ne? Wird jeder jetzt auch vor dem inneren Auge haben. Und das ist natürlich dann auch besonders schön für die Verkostung. Gibt es dann die Verkostungsgläser, die eher an so ein Weinglas erinnern, ne? Die so ein bisschen so einen bauchigen Charakter haben, damit eben die Aromen sich entfalten können. Und also auch die Glaswahl hat einen großen Einfluss tatsächlich dann auf den entsprechenden Genuss. Das heißt, Jonathan, was haben wir denn aktuell Schönes auf unserer Bier-Cocktail-Karte?
Also wie gesagt, wir haben unterschiedliche. Ich nehme immer gerne meinen Lieblingsdrink aus unserer Bier-Cocktail-Karte, ist der Hamburger Apfelkeller.
Oh, ja.
Weil erstens, Apfel ist, das alte Land ist relativ nah dran, also gewisse Lokalität hat das. Er wird mit Kümmel hergestellt. Das ist halt auch ein norddeutsches Getränk. Ja. Und dann natürlich unser schönes Kellerbier, was sehr süffig ist. Und diese Kombination ist halt ein Biercocktail so ein bisschen mit altem Land.
Ja. Sollen wir mal einen Schluck probieren? Wir haben zufälligerweise, hat unser Kollege John Lück nämlich einen vorbereitet. Wir würden einfach mal probieren. Und du hast es schon richtig gesagt. Das heißt, wir haben den Helbing. Ne? Also, ist es Helbing? Also,
genau, das ist Helbing-Kümmel.
Um genau. eine Marke zu nennen. Ne? Also, genau. Wir werden leider nicht gesponsert, aber vielleicht schreibt ihr mal eine E-Mail. Nein, Spaß.
Da ist Apfelmus drin.
Ja.
Also es ist wirklich Bio-Apfelmus. Mhm. Und wenn du mal probierst, es ist Thymian noch mitverarbeitet. Da ist noch was Kräuteriges
drin. Ja. Ist das der Cocktail, wo der Thymian auch angeflammt wird?
Der wird auch angeflammt, aber nur als Garnitur, damit man es noch in der Nase hat, weil die Nase schmeckt ja auch viel.
Ja.
Und natürlich gibt das nochmal so einen gewissen Kick im Getränk, dass es noch eine andere Spitze hat.
Ja, ich bin ja eigentlich kein Kümmelfan, aber ich muss sagen, in der Kombination mit dem Apfelmus und dann das Kellerbier, was ja auch eben dafür bekannt ist, dass es eben auch ein schön weiches Bier ist, ne? Also das ergänzt sich richtig gut. Wie kommt man auf solche Kreationen? Also wie bist du rangegangen? Wie kommt man auf die Ideen?
Also ich habe es immer so gehandhabt, dass ich der festen Überzeugung war, wie ich eingangs erwähnt hatte, habe ich auch viel fotografiert. Da muss man auch konzeptionieren. Auch wenn viele sich immer von der Muse küssen lassen, inspiriert werden etc., bin ich doch eher pragmatischer. Also ich finde, Kreativität ist steuerbar.
Ja.
Das heißt, ich hatte mir das Kellerbier als Grundlage genommen und woran denke ich? Und das Kellerbier hat auch so eine leicht erdige Note.
Mhm.
Und wenn man dann diese Erde hat, dann macht man sich so eine Assoziationskette. Ja, Erde, Äpfel, altes Land, so. Also so kommt man dann.
Alles klar, okay.
Und dann sucht man sich natürlich, dann hat man die Grundpfeiler und dann sucht man sich natürlich Komponenten aus. Da habe ich mir halt gedacht, wenn wir eh schon beim alten Land sind oder in Norddeutschland uns befinden, dann nehmen wir doch den Kümmel noch dazu.
Ja.
Und so kann man Kreativität steuern.
Ja. Ausgezeichnet, bin ich ein großer Fan von. Also wenn ihr vorbeikommt, Apfelkeller kriegt hier auf jeden Fall von mir schon mal 5 von 5 Sternen. Was haben wir noch?
Wir haben noch den Bloody Pirate.
Oh, okay. Passt ja auch, ne?
Ja, Bloody Pirate wurde nur so genannt, weil erstmal Störtebeck ein Pirat war. Und das Bloody aufgrund der Farbe. Aha. Hier ist tatsächlich, es ist eine relativ einfache Grundstruktur. Da ist frisches Himbeerpüree, etwas Zucker, etwas Zitrone und Gin mitverarbeitet. Mhm. Und unser schönes, hopfiges Atlantic Ale mit der Zitrusnote.
Ich bin ja großer Atlantic Ale-Fan. Ich bin aber auch Europas größter Sauerbier-Fan und dementsprechend natürlich eine schöne Kombination. Und auch da probieren wir mal. Nehmen wir hier ein Schlückchen. Oh, also diese Zitrusnote, auch eben mit dem, was du schon sagst, ne, das Atlantic Ale über den Zitra-Hopfen, so eine Zitrus-Grapefruit-Aromatik mit. Sehr, sehr schön. Dazu das Fruchtige, rotfruchtig. Also
bei regulären Cocktails arbeitet man halt auch mit Bitters. Ja. Bei dem Cocktail braucht man es nicht, weil das Atlantic Ale diese herbbittere Note noch am Ende hat, dass man das nicht braucht. Ja. Also man muss, so mache ich es immer, man muss sich die Geschmacksstoffe oder die Geschmacksnoten sich zusammensuchen.
Ja.
Und das kann man halt auch mit einem Bier.
Ja.
Da braucht man jetzt kein Selleriebitter oder Limonenbitter oder sonstiges. Und so wirkt der Cocktail für mich rund. Wie gesagt, Geschmack ist unterschiedlich, aber so kann man den auch ganz gut trinken.
Auf jeden Fall. Wer auch mal sehen möchte übrigens, wie so ein Cocktail live gemacht wird, ich verlinke euch das hier nochmal oder schreibt es euch nochmal in die Kommentare rein. Denn wir haben ja in einer unserer letzten Störtebeker Live-Folgen, haben wir ja den Checkmate dabei gehabt. Und da habe ich ja hier mit unserem guten Freund John Luc, der auch schon, ja auch fast 7 Jahre jetzt hier schon mit uns zusammenarbeitet. Und der hat ja euch einmal gezeigt, wie er den Checkmate tatsächlich hier vor Ort in der Elbphilharmonie, in der Störtebeker Bar zubereitet. Also wenn euch das Wasser bisher schon im Mund zusammenläuft, dann packe ich euch nochmal den Link rein, könnt ihr euch nochmal auf YouTube anschauen, wie John Luc das dann eben hier vor Ort alles zusammenmischt. Und ich kann nur so viel sagen, der kam super gut an und war auch mit relativ kleinem Aufwand. Das ist immer das, was mich bei Cocktails immer am meisten stört, wenn ich die Liste sehe und denke so, ich muss 6 verschiedene Sachen kaufen und das sind ja auch gerade die Spirituosen sind dann immer so große Flaschen und sowas. Denkst du, boah, wann kriegst du das leer? Aber den Checkmate kann ich euch, wie gesagt, nur empfehlen. Was auch sehr gern getrunken wird, Jonathan, ist das Brown-Eyed Girl. Ist das richtig?
Ja, richtig. Entschuldigung. Ja, Brown-Eyed Girl ist tatsächlich benannt nach, also inspiriert von unserer damaligen Restaurantleitung, aha, mit der ich auch den Bierbotschafterkurs gemacht habe, weil ihr Lieblingsbier das Baltic-Lager war.
Ah, ja.
Und sie hat das immer empfohlen, hat gesagt, Karamellnoten etc. etc. Dann habe ich gesagt, Ina, Mensch, dann mache ich oder kreiere dir einen Cocktail zu deinen, also nicht zu deinen Ehren, aber dann kreiere ich dir einen Cocktail, wo das Baltic Lager mit verarbeitet wird. Ja. Da ist drin Frangelico. Frangelico ist ein Haselnuss, ein italienischer Haselnusslikör. Und etwas Zitrone, Zucker, das ist immer in vielen Cocktails die Basis, um einfach dieses Säure-Süße-Verhältnis zu relativieren. Und etwas Lemon-Bitter ist noch drin, damit halt nicht nur süß-sauer, sondern auch eine leicht herbe Bitternote noch durchkommt.
Ja. Wir probieren mal. Sieht auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr schön aus. Macht auf jeden Fall schon immer Lust und...
Und
bin auch großer Fan vom Baltic Lager, ja.
Und dadurch, dass wir auch noch den Keks-Crumble am Rand haben, hast du halt so ein bisschen Keks mit Karamell und idealerweise noch mit Alkohol dabei. Also das ist der es etwas süßer mag. Also der wird auf jeden Fall mit abgeholt.
Ja, das Dessert für alle ab 18. Und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere, der jetzt vielleicht gerade den Podcast auf dem Weg zur Arbeit gehört hat, ist schon rumgedreht, sagt, boah, heute nehme ich einen freien Tag. Ich fahre jetzt gleich mal hier in Rewe Edeka. Ich mache mir das jetzt auch zu Hause nach. Und im Idealfall kommt ihr natürlich hier bei uns vorbei. Denn 365 Tage im Jahr, in manchen Jahren sogar 366 Tage, haben wir hier geöffnet. Typischerweise um 12 Uhr mittags geht's los und Das heißt, ab kurz nach 12 fliegen hier die Cocktails über die Theke oder natürlich auch die regulären Störtebeker Biere. Es gibt ein Verkostungsset, wer sich noch gar nicht so sicher ist, welches Störtebeker Bier vielleicht sein Lieblingsbier ist, der kriegt hier ein Verkostungsset 6 Biere A01, um sich einfach mal durchzuprobieren. Im Normalfall sind auch der Reinhold und oder ich hier vor Ort. Dann, wenn man ganz spezielle Fragen hat, haben wir also auch einen Biersommelier jeweils hier vor Ort. Aber wie gesagt, der Jonathan und der John Luke und wie sie alle heißen, die machen das auch schon sehr, sehr lange und kennen sich da auch sehr, sehr gut mit aus. Und kommt auf jeden Fall vorbei, probiert das mal durch. Und Jonathan, wir wollen natürlich jetzt auch den Leuten so ein bisschen vielleicht die Leute inspirieren, dass sie es auch mal zu Hause ausprobieren. Was würdest du sagen, was ist so eine gute Grundausstattung? Womit fängt man an? Was sind so Cocktails, wo du sagst, das kann man mit kleinem Aufwand vielleicht machen oder wo kann man gute Rezepte finden? Ich brauche wahrscheinlich einen Shaker, das ist immer so das...
Nicht gezwungenermaßen. Okay. Also man kann vieles auch als Shaker benutzen, was man so im alltäglichen zu Hause hat. Also entweder nimmt man sich so eine Tupperdose.
Ich wollte gerade sagen, ich sage...
Also, haben Freunde auch schon gemacht, weil sie keine Shaker hatten. Einfach eine etwas größere Tupperdose. Man muss nur darauf achten, dass es halt wirklich luftdicht ist. Also, dass es geschlossen bleibt, wenn man das... Eiswürfel ist tatsächlich ideal. Yeah. Und natürlich das, was man gerne mag. Du hast schon recht gehabt. Man hat immer Hemmungen davor, weil die Flaschen ja nicht in Mini-Flaschen gibt, sondern nur in größeren. Aber ich bin dann immer ein Freund davon, so ein Gin Tonic kann man auch mal zu Hause mit Freunden trinken etc. Das heißt, das ist eine Spirituose, auf der ich erstmal aufbauen würde, dass man sich einen Gin-Cocktail kreiert. Das Internet ist groß, alles kann man nachschlagen, finden, vor allem so was so klassische Cocktails betrifft. Ja. Und man kann sich das zu Hause auch selbst kreieren.
Ja. Gibt es irgendwie einen Anlaufpunkt, irgendeine Internetseite oder irgendein besonderes Buch, wo du sagst, das könnte man sich jetzt mal sorgen, um in die Welt der Cocktails einzusteigen? Gibt es da irgendwie so ein...
Ja, man hat immer diese Bücher früher gehabt, wo sich dann die Geister scheiden. Also bei so klassischen Sachen wird das jetzt so gemacht, wird das jetzt so gemacht. Das brauchen wir jetzt auch nicht lange auszuführen. Ich finde tatsächlich, dass das Internet mittlerweile so weit ist.
So viele Ideen gibt.
Genau, ja. Und vor allem jetzt auch noch mit dem Zuwachs der künstlichen Intelligenz.
Hast du dir schon mal einen Cocktail von einer künstlichen Intelligenz hier kreieren lassen?
Nein, aber ich habe mal die künstliche Intelligenz gefragt, dass sie mir eine Gin-Cocktail-basierte Karte schreiben soll, was gerade so angesagt ist. Ja. Nur um zu prüfen, es geht gar nicht darum, dass ich mir das rausziehe und hier als Karte anbiete, nur um zu prüfen, ob wir als Störtebäcker in der Elbphilharmonie noch konkurrenzfähig sind, das, was die künstliche Intelligenz als hip bezeichnet.
Ja, ja. Und was kam da raus?
Es kamen viele Sachen raus. French 75 ist ein alter Cocktail mit Gin, auch Zitrone, Zucker und mit Champagner.
Ja.
Der war tatsächlich mit aufgelistet, obwohl der in vielen Bars verschwunden ist und jetzt aber wieder sein Hype bekommt.
Ja.
Genauso wie ein klassischer Espresso-Martini. Das hat immer so Phasen, so mal ist er da, mal ist er nicht da.
Ich bin sehr gespannt. Wir werden das mit Jonathan sicherlich nochmal in einem zweiten Teil nochmal fortführen. Und Jonathan sagt schon, gibt schon den Daumen nach oben, sehr gut. Ich habe euch in der letzten Folge aufgerufen, wie ihr Störtebäcker kennengelernt habt, zu schicken. Macht das gerne auch weiter, podcast@störtebäcker.com. Und der Thomas hat uns schon seinen ersten Störtebäcker-Moment geschrieben und er sagt, es fing in der Tat mit dem Störtebäcker Atlantic Ale bei ihm auch an, ähnlich wie bei mir. Er schreibt, wir hatten zum Playstation-Spielen immer Bier und dann kam auf einmal dieses komische neue Atlantic Ale und das hat sie total begeistert und das war dann ihr Einstieg in die Welt der Craft-Biere. Und er schreibt, aber auch heute freue ich mich, wenn man in Restaurants einen Hanseporter oder Bernsteinweizen findet. Also schöne Grüße gehen raus an den Thomas. Schreibt uns euren Störtebäcker-Moment podcast@störtebäcker.com. Wie habt ihr das erste Mal Störtebäcker kennengelernt? Was war euer Störtebäcker-Moment? Und ich sage vielen, vielen Dank, Jonathan.
Sehr gerne.
Dass du dir an deinem Geburtstag Zeit genommen hast. Und das war's auch schon wieder mit eurem Podcast, mit eurem Feierabendbier in Podcast-Form mit Störtebäcker On Air. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Herz da, 5 Sterne da. Und wir trinken jetzt hier noch genüsslich die Biercocktails aus. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag tschüss. Bis dann.
Vielen Dank.